wo kann ich jetzt noch Menschen ansprechen, die nicht von 350 Milliarden anderen Unternehmen angesprochen werden?
Hire and Hire. Der Jobware-Podcast rund um Karriere, Arbeitswelt und Recruiting.
Einmal im Jahr, da wird das Jugendwort des Jahres gewählt. Und würden wir dasselbe für die Arbeitswelt tun, wäre das 2025 wohl das Wort eindeutig Fachkräftemangel gewesen. Es taucht überall auf, prägt Gespräche in Kantinen, Vorstandsrunden und Politik-Talkshows und beschreibt ziemlich genau die größte Herausforderung unserer Zeit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hire and Hire. Besonders betroffen sind technische Fachkräfte, von der Elektrik über die Mechatronik bis hin zur Produktion und Instandhaltung. Unternehmen stehen unter Druck. Sie müssen ihre Anforderungen neu denken, Ausbildungswege stärken und internationale Talente gewinnen. Genau das tut LIDEC. Als globaler Industriedienstleister sorgt LIDEC dafür, dass Fabriken weltweit laufen. Und damit das gelingt, braucht es Fachkräfte, die anpacken, Lösungen finden und Lust haben, Dinge voranzubringen. Meine Gesprächspartnerin heute ist Tatjana Bieker, Head of Talent Acquisition and Employer Branding bei LIDEC. Tatjana, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Du verantwortest bei LIDEC das Recruiting und Employer Branding in Europa, bist nah an den operativen Standorten, baust Teams auf und förderst junge Talente. Du siehst Recruiting aber nicht als Verwaltung, sondern als Teil von Vertrieb und Marketing. Und genau das macht dich zur idealen Gesprächspartnerin für mich, wenn es um kreative, praxisnahe Wege gegen den Fachkräftemangel geht. Aber bevor wir in dieses Thema eintauchen, habe ich erstmal eine Einstiegsfrage an dich, damit wir warm werden können. Was wolltest du denn mal werden, wenn du groß bist?
Sehr gute Frage. Tatsächlich nicht Head of Talent Acquisition, muss ich so gestehen. Das hatte ich damals gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube aber, dass ich auch damals schon ein sehr breites Interessensgebiet hatte. Und da war von Tierarzt über Architekt bis berittene Polizei und Kfz-Mechaniker alles dabei.
Hui. Die Frau der vielen Talente. Wie viel ist dann von diesen diversen Wünschen heute noch in deinem Job übrig?
Ganz, ganz viele einzelne Aspekte, glaube ich. Also grundsätzlich diese Neugierde für verschiedene Themen, sich auch immer wieder in was Neues reinzufuchsen. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, das Annehmen von unterschiedlichen Challenges und die Möglichkeit auch eben einfach über diesen Job nah an der Technik dran zu sein, im technischen Umfeld tätig zu sein, ohne jetzt selber ein Ingenieur oder Schrauber zu sein und ja, da einfach auch am Erfolg teilhaben zu können.
Was begeistert dich denn grundsätzlich an HR und speziell vielleicht auch am Recruiting?
Auch da wieder mehrere Aspekte. Also zum einen glaube ich, dass es ein ganz erheblicher Erfolgsfaktor für viele Unternehmen ist. Produzierende Unternehmen, aber gerade auch nicht produzierende Unternehmen. Also wir sind ein technischer Dienstleister. Das heißt, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden verkaufen, können wir ja nur mit der Arbeitsleistung unserer Mitarbeitenden erbringen. Und von daher hat das Recruiting schon einen relativ hohen Stellenwert. Genauso wie grundsätzlich natürlich auch die Personalbetreuung, also HR in Summe. Und gleichzeitig mag ich an dem Aufgabenumfeld auch einfach die Vielseitigkeit. Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit administrativen Themen, aber wir beschäftigen uns mit Online-Marketing, mit unterschiedlichen Zielgruppen, mit immer neuen Kanälen, mit unterschiedlichen Generationen, mit unterschiedlichen Techniken und Tools. Und es wird nie langweilig. Also wenn man so ein bisschen mitgeht und nicht in dem verharrt, wie man das Ganze vor 10 oder 20 oder 30 oder 50 Jahren gemacht hat, sondern auch Spaß dran hat, immer ein bisschen nach vorne zu schauen und Trends mitzugehen oder im Idealfall sogar dem voraus zu sein, dann hat man ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet in dem Umfeld.
Dafür stehst du auch so ein bisschen, ne? Nach links und rechts zu schauen. Was haben wir noch nicht ausprobiert? Welchen Weg können wir gehen?
Ja. Und ich habe das Glück, dass ich ein Management-Board habe, was auch meinen Ideen gegenüber oft sehr aufgeschlossen ist oder in der Regel sehr aufgeschlossen ist. Also man kann natürlich jede Kreativität im Keim ersticken. Aber wenn man die Möglichkeit hat, auch immer wieder was auszuprobieren, sich dann auch zu beweisen, mit Piloten zu arbeiten, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Ideen haben und vielleicht auch mal mit einem Startup zum Beispiel zusammenzuarbeiten, anstatt nur mit den großen bekannten Playern und immer nur auf Nummer sicher zu gehen, dann kann man ganz viel draus lernen und das macht unwahrscheinlich viel Spaß.
Wie viele Stellen musst du denn so pro Jahr besetzen im Schnitt?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also wir haben Positionen, wo wir letzten Endes immer mal schauen, ob wir vielleicht Verstärkungen für das ein oder andere Team finden. Dann kann es auch sein, wir haben mal größere Themen, neue Aufträge, neue Projekte, aber das sind tatsächlich mehrere hundert im Jahr alleine in Deutschland.
Alleine in Deutschland, da kommt nämlich noch ein wichtiger Aspekt dazu. Du musst ja auch noch über die Grenzen hinausschauen und da ticken Menschen ja unter Umständen auch ein bisschen anders.
Ja, tatsächlich. Wobei es auch ganz oft spannend ist, wie viele Parallelen es dann doch gibt. Also innerhalb Europas denkt man sich an vielen Stellen Parallelen und dann gibt es doch große Unterschiede. Und auch wenn man über Kontinente hinausschaut, ist es ähnlich. Es gibt vieles, was sehr ähnlich ist. Es gibt manches, was unterschiedlich ist. Und auch da ist eigentlich der Austausch untereinander immer sehr spannend, weil man erfahrungsgemäß dann doch auch interkontinental immer von jedem ein bisschen was lernen kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich da auch zu Best Practices und dergleichen auszutauschen, ist es auch immer sehr spannend.
Lass uns mal erstmal in Deutschland bleiben. Das Institut der Deutschen Wirtschaft prognostiziert, dass bis 2028 rund 768.000 qualifizierte Fachkräfte in Deutschland fehlen werden. Wie sieht denn das bei euch bei LIDEC aus? In welchen technischen Bereichen befürchtest du die größten Engpässe?
Tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig in den klassischen handwerklichen Berufen, also beispielsweise Elektroniker, Elektronikerinnen, Mechatronik, diese Schwerpunkte. Aber es sind auch solche Themen wie klassischer Metallbau oder beispielsweise auch Kraftfahrer, also gerade in Richtung LKW oder dergleichen, ist auch schwierig.
Also ist es bei euch hier und da an der einen oder anderen Stelle durchaus auch schon Realität, dass ihr händeringend nach Fachkräften sucht?
Absolut.
Aber das macht erfinderisch, ne?
Ja.
Was ist denn so deine größte, in Anführungsstrichen, Erfindung, auf die du so besonders stolz bist, wo du sagst, da habe ich mal irgendwie eine andere Form des Recruitings ins Unternehmen gebracht und damit rekrutieren wir wirklich gute Leute, die vielleicht auf dem Zettel nicht direkt die Fachkräfte sind, die per Definition diesen Job schon immer ausgeführt haben, aber als Quereinsteiger gut reinrutschen können?
Mir fallen ein paar Faktoren dazu ein, wo wir das Rad nicht ganz neu erfunden haben, aber uns vielleicht Tools zu Recruiting-Zwecken eigens gemacht haben, die man vorher eher so aus dem Marketing kannte. Dann sind das zum Beispiel Kampagnen nicht nur über Social-Media-Kanäle, sondern beispielsweise auch über In-App-Advertisements. Was im Marketing schon seit Jahren gang und gäbe ist. Wir kennen das alle, wir machen eine Wetter-App auf und da ist auf einmal irgendeine Werbeanzeige drin. Sowas kann man aber tatsächlich auch für Recruiting-Zwecke nutzen, wenn man seine Zielgruppen ein bisschen kennt. Und das haben wir auch schon auch auf internationaler Ebene gemacht. War zumindest für uns als Organisation ein Novum und erstmal eine vielleicht etwas merkwürdige Idee, die aber tatsächlich dann auch gut funktioniert hat. Mit Kooperationspartnern auch mal neue Produkte und Kampagnen ausprobieren und auch einfach mal an Zielgruppen denken, die sonst vielleicht nicht so im Fokus stehen. Also wir suchen vielleicht nicht immer die potenziellen Mitarbeitenden, die aktuell klassischerweise irgendwo beim Marktbegleiter tätig sind, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen, sei es beispielsweise in der Bundeswehr oder bei anderen militärischen Organisationen, die vielleicht dann auch irgendwann nach ein paar Jahren dort den Ausstieg suchen, dankbar sind, wenn sie aufgenommen werden, wenn man ein bisschen Verständnis auch für den Hintergrund hat. Wir sind auch mit Umschulungsanbietern natürlich im Austausch, auch da mit der Idee zu sagen, hey, wir investieren aber auch in dich und wir möchten dir helfen, in dieses Berufsfeld einzusteigen oder dich in diesem Berufsfeld weiterzuentwickeln. Und wenn man da auch eine Offenheit hat, auch natürlich in den operativen Bereichen und in den Ausbildungsbereichen, dann ist es auch sehr, sehr, sehr viel wert.
Oh, ich kann mir aber vorstellen, dass das innerhalb eines Unternehmens hier und da vielleicht auch auf Widerworte stößt, weil es ist ja erstmal ein Invest. Man vertraut einer Person, die vielleicht komplett den Quereinstieg gewählt hat. Das kostet Zeit, das kostet Geld, aber die Fachkraft braucht man ja am besten schon vorgestern.
Natürlich. Also grundsätzlich braucht man die Fachkraft immer mit 120% des Anforderungsprofils und das am besten gestern, das ist völlig klar. Auch da ist ein Aspekt im Recruiting, glaube ich, ganz wichtig. Das ist so ein bisschen die interne Kommunikation und den Mut, den man vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben muss, dann auch auf andere Bereiche zu übertragen und natürlich auch mit den Fachbereichen, mit den sogenannten Hiring Managern ganz eng zusammenzuarbeiten und da natürlich auch seine Kolleginnen und Kollegen zu kennen. Und es gibt manche, die sind vielleicht gar nicht unbedingt komplett abgeneigt, sondern haben vielleicht einfach ein bisschen weniger Mut und verlassen sich lieber auf die üblichen Wege und gehen eher so ein bisschen auf Nummer sicher. Und dann hat man andere, die sind da auch ein bisschen offener und experimentierfreudiger. Meiner Erfahrung nach kann es auf jeden Fall helfen, Experimente auch einfach mal gemeinsam zu starten und das dann wiederum auch mit so kleinen internen Success-Stories zu kommunizieren, das aufzuzeigen und dann eben auch anderen Hiring-Managern zu zeigen, guck mal, da hat sich jemand getraut, der war mutig, es hat sich für ihn ausgezahlt, er hat ganz tolle neue Mitarbeitende gewonnen und hat sie jetzt auch schon über mehrere Monate im Unternehmen gehalten und es läuft gut und man möchte die Kollegen und Kolleginnen nicht mehr missen, trau dich doch auch mal. Ja, also grundsätzlich bei vielen solchen Themen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wenig Sinn macht, mit der Gießkanne vorzugehen, sondern dann wirklich zumindest im ersten Schritt Pilotprojekte zu starten, sich auch intern die passenden Partner zu suchen, dann an einem Strang zu ziehen und das wiederum intern zu promoten und dann auch Schritt für Schritt weiterzufassen.
Ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung. Ich habe auch mal den Quereinstieg gewagt und ich habe das Gefühl, das hat für eine gewisse Motivation meinerseits gesorgt, weil ich natürlich neu war, war ich wissbegierig. Ich wollte alles aufsaugen, ich wollte alles selber ausprobieren. Also da steckt ja durchaus auch eine Riesenchance hinter.
Absolut, absolut. Und ich kann mir andersrum vorstellen, wenn ich jetzt mal versuche, die Perspektive zu wechseln, ich versetze mich in jemanden hinein, der eine komplett neue Laufbahn einschlagen möchte, dann werde ich wahrscheinlich bei ganz vielen Anläufen erstmal sehr viel negative Erfahrungen, sehr viel Ablehnung erfahren. Und wenn ich dann aber von einem Unternehmen die Chance bekomme und gesagt bekomme, hey, ja, du bringst vielleicht noch nicht 100% von dem mit, was ich mir hier eigentlich mal vorgestellt habe, aber du scheinst ein toller Mensch zu sein, ich sehe da Potenzial, dann bin ich da natürlich erstmal sehr dankbar für. Also ich glaube schon, dass das vielleicht auch so ein bisschen auf das Thema Loyalität einzahlt. Und andersrum aus Unternehmensperspektive brauchen wir uns nichts vorzumachen. Manchmal ist es gerade gut, wenn jemand mal einen kompletten neuen Blick einbringt, der nicht das Unternehmen oder die Branche aus dem FF kennt und da einfach mal ganz neue Ideen und einen ganz neuen Blickwinkel reinbringt. Das ist manchmal auch eine sehr, sehr große Bereicherung.
Wie viel investiert ihr denn noch in Qualifizierung und interne Entwicklung, wenn ihr den Fokus auf Quereinsteigende legt? Gibt es sowas wie interne Schulungsprogramme, dass sie auch unterschiedliche Abteilungen durchlaufen, um das Unternehmen auch von der Pike auf kennenzulernen und zu verstehen?
Also zum einen bilden wir grundsätzlich viel aus, gerade auch im technischen Bereich. Ja, wir können ja nicht immer nur sagen, hey, wir suchen qualifizierte Fachkräfte, aber wir bilden nicht aus. Ne? Also es ist bei uns auch ein ganz wichtiger Faktor. Und auch beim Thema Umschulung, Weiterqualifizierung schauen wir sowohl nach außen als auch nach innen natürlich. Also wir bieten das an, neue Kolleginnen und Kollegen über eine Umschulung, Umqualifizierung ins Unternehmen zu holen. Wir haben aber natürlich auch Programme für interne Mitarbeitende, die sich weiterentwickeln wollen, vom Techniker zum Meister oder vielleicht auch noch mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung oder eben auch mit einer technischen Weiterqualifizierung. Da gibt es so viele Themen und das ist bei uns ein relativ großer Faktor. Zusätzlich zu den üblichen Schulungen, die es natürlich auch immer im Rahmen der Personalentwicklungsprogramme und solcher Themen gibt, zusätzlich auch zu jährlichen Entwicklungsgesprächen und Qualifikationen, Schulungen, Seminaren. Ich nenne es mal im weitesten Sinne Tools und Wissen, was man für den aktuellen Job braucht, ist natürlich auch immer die Frage, wie entwickeln sich die Themen weiter? Wie entwickelt sich die Technologie weiter? In welche Richtung möchte ich mich als Mitarbeitender denn weiterentwickeln? Und welches Wissen, welches Know-how, welche Tools brauche ich dafür? Ist ein ganz wichtiger Faktor.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie du das Recruiting gestaltest. Welche klassischen Wege funktionieren für euch denn gar nicht mehr und worauf legt ihr stattdessen den Fokus?
Ich würde fast sagen, die Frage lässt sich so nicht wirklich beantworten. Aus meiner Sicht ist der Erfolgsfaktor die Mischung aus unterschiedlichen Kanälen. Und dann muss ich dazu aber eben auch noch abwägen, über welche Zielgruppe spreche ich, in welcher Region, für welche Positionen. Aus meiner Sicht braucht man immer einen Blumenstrauß an Tools und Kanälen und muss dann wirklich auswählen, für welche Zielgruppe brauche ich denn jetzt was. Natürlich gehe ich auf einen 16-jährigen, 18-jährigen potenziellen Azubi anders zu, als wenn ich einen gestandenen Doktoringenieur oder eine Doktoringenieurin suche für ein ganz anderes Aufgabenprofil. Also diese Diversität auch in den Zielgruppen von der Herkunft, vom Alter, vom Social-Media-Verhalten ist so breit, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Wir arbeiten mit Mitarbeiterempfehlungen natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind ganz klassisch auf Messen, auch gerade auch auf Azubi-Messen unterwegs. Und trotz aller Social-Media-Nutzung ist manchmal der persönliche Kontakt auch wirklich nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Wir sind auf Online-Messen unterwegs, nicht nur auf physischen Messen. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Jobboards, wir arbeiten mit Social-Media-Werbung, wir arbeiten natürlich auch mit Personaldienstleistern. Es ist eine große Bandbreite und aus meiner Sicht braucht man auch von allem etwas und muss dann natürlich auch, um mit seinem Budget möglichst effizient umzugehen, wir können ja nicht beliebig viel Geld dafür alles ausgeben, schauen, wie man das am besten steuert, um dann am Ende auch das entsprechende Ergebnis zu erzielen.
Ja, und wie steuert ihr das am besten?
Haha, das ist ein ganz, ganz wichtiges Betriebsgeheimnis.
Mei. Ich hab's versucht.
Ja, nice try. Auch da mit einer Mischung aus natürlich Zahlen, Daten, Fakten. Also ein Reporting, vernünftige Auswertungen sind natürlich auch wichtig. Egal, ob ich jetzt über die Zahlen aus einem Jobboard, aus einem Bewerbermanagement, aus einer Social-Media-Kampagne oder dergleichen nachdenke. Natürlich ganz viel Austausch auch innerhalb des Recruiting-Teams, weil wir auch feststellen, dass manche Kanäle regional unterschiedlich performen. Ja, also wir bauen uns im Grunde genommen teilweise auch eigene Dashboards und werten das aus. Ein bisschen Bauchgefühl ist ehrlich gesagt auch manchmal dabei. Und dann natürlich auch immer wieder der Abgleich mit den operativen Bereichen, mit einer Personalplanung, teilweise auch mit dem Vertrieb, dass wir eben auch nicht immer nur auf den Ist-Stand schauen, sondern auch schauen, okay, wie wird sich das Ganze denn, soweit sich das voraussagen lässt, in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln, sodass wir uns dann auch darauf ausrichten können. Und dann kann ich entscheiden, hey, da mache ich vielleicht meine Plakataktion, da schalte ich vielleicht auch tatsächlich noch meine Printanzeige, da mache ich eine Social-Media-Kampagne und da buche ich mich in irgendeine neue Messe ein oder nehme einen neuen Online-Kanal dazu, ganz unterschiedlich.
Lass uns mal das Beispiel Military Hiring nehmen. Ihr guckt auch so ein bisschen bei ehemaligen Bundeswehr-Mitarbeitenden, Beamten vielleicht auch, die nach 18, 12 Jahren zurückkehren in die Wirtschaft. Wie seid ihr auf diese Zielgruppe aufmerksam geworden und wie spricht man die an? Also ich bin selbst mit einem Bundeswehrsoldaten zusammen und das ist ein eigener Schlag Mensch.
Ja. Charmant ist unter anderem, dass wir tatsächlich auch genau so jemanden bei uns im Team haben, der uns da auch teamintern immer zu beraten kann. Wie sind wir drauf gekommen? Also ich würde sagen, einerseits so ein bisschen aus der Not heraus, ja, dass man natürlich überlegt, wo kann ich jetzt noch Menschen ansprechen, die nicht von 350 Milliarden anderen Unternehmen angesprochen werden? Wo kann ich da vielleicht aber auch einen gewissen Mehrwert mit einbringen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr denke oder tatsächlich auch unserer Zusammenarbeit mit einer Organisation, die das Ganze ähnlich in Richtung des US-Militärs anbietet, wo wir in Kontakt mit denjenigen sind, die hier beispielsweise nach Deutschland entsendet worden sind und gerne hier bleiben möchten, dann geht es da jetzt gar nicht unbedingt darum, immer sofort nach dem Erstkontakt zu sagen, super, hier ist das Jobangebot, wir stellen dich ein und Feierabend, sondern das Ganze fängt aus meiner Sicht ein bisschen früher an und startet oft so ein bisschen mit einem informellen Austausch, weil gerade wenn jetzt jemand sehr lange in dem Umfeld tätig war, ist er so ein bisschen aus der freien Wirtschaft raus und wenn er dann zurückkehren möchte, muss er sich ja erstmal wieder orientieren, braucht vielleicht auch Unterstützung dabei, hey, wie kann ich denn jetzt meine Erfahrungen, meine Skills, mein Know-how aus den letzten 10, 20 Jahren in die freie Wirtschaft übersetzen, in die zivile Sprache übersetzen. Das ist was, wo wir bei unterstützen. Wie schreibe ich denn jetzt eigentlich so einen Lebenslauf? Gerade dann, wenn ich vielleicht sogar in einem fremden Land bleiben möchte. Also das sind so Dinge, wo ich finde, wir haben auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Verantwortung, da was zurückzugeben, da zu unterstützen und haben dann aber eben auch wiederum die Chance, wirklich tolle Menschen für uns zu gewinnen, die Unterstützung wiederum zu schätzen wissen und die auch einfach nochmal ganz andere Erfahrungen und Fähigkeiten mitbringen. Und das in Summe macht dann auch wieder eine sehr spannende Mischung.
Und das zeigt schon wieder, auch da habt ihr die Bereitschaft, erstmal einen gewissen Invest zu bringen.
Ja, absolut.
Kann man das in Relation zueinander sehen, wie viel ihr im Vorfeld reinsteckt und wie viel in Anführungsstrichen am Ende dabei rumkommt?
Schwer zu sagen, weil es natürlich auch immer so ein bisschen von der Gesamtsituation abhängt und manchmal muss man auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also ich hatte andersrum auch schon die Situation, dass ich beispielsweise mit Kandidaten ganz tollen Austausch hatte, eher so ein bisschen auf einer beratenden, unterstützenden Ebene. Zu dem Zeitpunkt hatten wir im Unternehmen schlichtweg nicht die passende Stelle. Wir sind aber im Kontakt geblieben und hatten einen wirklich tollen Austausch. Und 4 Wochen später gibt es ein neues Job-Opening und es passt wie die berühmte Faust aufs Auge, dann hat es sich ergeben, dass es dann doch zusammengepasst hat, obwohl man vielleicht beim ersten Austausch noch dachte, Mensch, nettes Gespräch und wir schnacken mal ein bisschen darüber, wie man den Lebenslauf am besten gestalten kann und welche Berufsfelder denn vielleicht interessant wären. Und 4 oder 6 Wochen später spricht man dann tatsächlich über eine konkrete Stelle. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario. Ich habe im Grunde genommen eine Stelle, auf die ich gar nicht viel Budget setzen muss, um sie wunderweiß wo auszuschreiben, weil ich schon in passenden Kandidaten immer einen Talentpool habe. Und andersrum muss derjenige oder diejenige auch gar nicht im riesen Bewerbungsprozess durchlaufen, weil man sich schon kennt und man geht dann direkt in den konkreten Austausch. Das ist natürlich die bestmögliche Konstellation, die häufig vorkommt, aber kann man natürlich auch nicht garantieren, weil letzten Endes kann ich ja wiederum, zumindest bei mir im Unternehmen, auch nur die Stellen besetzen, die tatsächlich da sind, mit ein bisschen Spielraum. Aber ich kann jetzt nicht für jeden tollen Kandidaten, mit dem ich in Kontakt bin, eine neue Stelle erfinden. Das funktioniert natürlich nicht so, fair und ehrlich muss man auch sein.
Ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht nur dieses, komm, ich gebe dir eine Hilfestellung und wir schauen mal, vielleicht kommen wir zusammen, Geschichte ist, sondern da spielen ja auch Aspekte wie Sprache, Kultur und auch Selbstorganisation, die in Deutschland vermutlich ganz anders läuft als in Amerika. Unterstützt ihr an der Stelle dann auch hinten heraus, dass ihr sagt so und wir reichen weiterhin die Hand, weil wir sehen das als unsere Verantwortung. Wir sorgen dafür, dass du in Deutschland bleiben kannst und wir unterstützen dich auch weiterhin auf dem Weg.
Ja, absolut. Also im ganzen Pre- und Onboarding-Prozess, wenn es dann beispielsweise auch um vielleicht noch eine Relocation geht oder eben auch die ganzen Behördengänge, das ganze Thema mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ist grundsätzlich immer im internationalen Recruiting ein spannendes Thema, egal ob derjenige jetzt schon hier ist oder nicht und wo er vorher tätig war. Und natürlich dann auch darüber hinaus beispielsweise mit Sprachkursen oder grundsätzlich auch einer gewissen soziokulturellen Integration. Das haben wir auch an mehreren Stellen dann auch mit, ich würde sagen, einem intensivierten oder intensiveren Onboarding-Prozess, einem regelmäßigen Austausch, idealerweise dann auch in der Muttersprache und da einfach Anlaufpunkten und Unterstützung sowohl für die Hiring-Manager, die Kollegen, die Teams, die dann auch jemand Neues mit aufnehmen, als auch natürlich dann für die Kandidaten selber.
Also ist so ein Stück weit auch Teil eurer DNA.
Ja, würde ich sagen. Also wir sind ein sehr internationales Unternehmen, auch wenn das Headquarter in Stuttgart auf den ersten Blick sehr deutsch ist, gar keine Frage. Wir haben vor Ort ein super internationales Team. Wir haben global ein sehr internationales Team und haben auch viel standortübergreifenden Austausch. Also wirklich auch innerhalb Europas, aber auch interkontinental auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlicher Konstellation. Und ich glaube, diese Voraussetzungen sorgen auch dafür, dass einfach die Offenheit da ist, dass positive Erfahrungen da sind und dass das sehr gewertschätzt wird.
Kannst du dich konkret an die eine oder andere Situation erinnern, in der ihr euch bewusst für eine Person entschieden habt, die noch nicht alles konnte, aber einfach perfekt ins Team gepasst hat?
Ja, mehrere. Also tatsächlich hatte ich die Situation in den letzten Jahren schon häufiger. Macht auch Sinn bis zu einem gewissen Grad. Also natürlich brauche ich, je nachdem, über welchen Job wir sprechen, ein gewisses Basis-Skillset, ein gewisses Know-how. Aber daran kann ich ja ganz anders arbeiten und Potenziale weiterentwickeln, insbesondere wenn jemand interessiert und lernwillig ist, als ich an der Persönlichkeit arbeiten kann. Also ich kann und will natürlich niemanden verbiegen. Ja, jeder ist, wie er ist, das ist völlig fein. Natürlich kann man sich auch in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Aber ich finde, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in solchen Gesprächen herauszufinden, inwieweit der Mensch ins Team, ins Unternehmen, zu den Schnittstellen passt, mit denen er dann auch künftig arbeiten soll. Ich kann auch überlegen, kann ich mir vorstellen, dass er mit meinen Kunden gut kommunizieren kann? Und alles andere kann man im Zweifelsfalle lernen.
Ich möchte keinen Schlussstrich ziehen, aber ich möchte kurz unter dem bisher Gesagten einen Strich ziehen und zusammenfassen. Du siehst Chancen.
Ja.
Auf menschlicher Ebene.
Absolut.
Finde ich, es kann durchaus mal inspirieren zu sagen, auch einfach mal laufen lassen, einfach mal ausprobieren.
Ja, und sich einfach mal trauen und nicht immer nur auf altbewährten Pfaden laufen oder wandern, sondern auch mal links und rechts einen kleinen Ausflug in vielleicht unbequemeres Gelände machen. Ich glaube, es kann sich lohnen. Ich glaube, man kann den einen oder anderen Stein umdrehen und findet da ganz spannende Sachen drunter und kann da wirklich auch sehr erfolgreich mit sein. Die Mischung macht's am Ende immer. Manchmal muss man sich einfach trauen. Ich plädiere für Mut. Ich find's immer super, wenn jemand ein bisschen mutig ist.
Nur wenn du Dinge ausprobierst, kannst du ja entscheiden oder resümieren, hat sich gelohnt oder nicht. Also ich finde immer kategorisch zu sagen, nee, das ist nichts, schwierig. Man muss es, auch wenn es gegen die Wand gefahren ist, wenigstens ausprobiert haben.
Ja, und machen wir uns nichts vor, das kann natürlich passieren. Es geht nicht immer jedes Experiment gut. Man kann auch mal was gegen die Wand fahren oder man bricht sich den Knöchel an dem Stein, den man versucht umzudrehen. Oder man setzt vielleicht auch mal leider ein bisschen Budget in den Sand. Das Schöne ist, dass man ja mit jedem Projekt, jedem Experiment wieder lernt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, auch da wieder draus zu lernen, Wissen mitzunehmen und das beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann wiederum auch die Chancen nochmal weiter zu steigern. Und so eine gewisse Resilienz ist auch in unserem Arbeitsumfeld wichtig. Man darf sich nicht von jedem Rückschlag gleich komplett niederschmettern lassen. Die gehören dazu. Wichtig ist natürlich, dass man das Ganze möglichst so gestaltet. Und das bringt dann auch die Erfahrung mit, dass man natürlich mehr Erfolge als Niederlagen feiert. Und so kann man sich dann auch wieder fürs nächste Projekt motivieren.
Stichwort Mut. Arbeitet ihr schon mit KI im Recruiting zusammen? Und wenn ja, an welchen Stellen? Ich möchte so ein bisschen auch KMUs vielleicht die Chance geben, Inspirationen mitzunehmen, wenn sie sich selbst noch nicht trauen. Und KI ist ja so ein kurzes Wort, aber ein Riesenthema. Wo fängt man an, ja. Wo hört man auf?
Finde ich spannend und im Moment finde ich auch die Entwicklung ganz spannend. Es gibt ganz interessante Tools. Es gibt aber auch leider gerade so eine Tendenz, dass man auf alles einen KI-Aufkleber draufklebt, was gar keine KI ist. Also lese ich ganz häufig auch, oh, Bewerbermanagementsysteme und ein automatisches Screening. Ganz ehrlich, das gibt's schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass so ein Bewerbermanagementsystem anhand einer Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworte, schon mal irgendwas vorsortiert. Ja, das hat für mich nichts mit KI zu tun. Man muss natürlich gerade auch in unserem Umfeld ein bisschen vorsichtig sein. Wir arbeiten mit personenbezogenen Daten, wir arbeiten mit vertraulichen Daten. Da ist besondere Vorsicht geboten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Von daher speisen wir natürlich um Gottes Willen nicht alles in irgendeine KI ein. Also wir haben auch im Unternehmen KI-Tools, die durchgeprüft und freigegeben sind. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die teilweise KI-basiert oder KI-unterstützt arbeiten und schauen uns natürlich die Tools ganz genau an. Also es sind relativ simple Sachen, dass man vielleicht eben auch mal schaut, Mensch, wie könnte ich eine Stellenanzeige noch ein bisschen genauer formulieren, ohne jetzt irgendwelche vertraulichen Informationen rauszugeben. Für Social-Media-Kampagnen werden natürlich KI-Tools genutzt, um die bestmögliche Effizienz zu erreichen oder auch eine bestmögliche Schlagwortsuche, eine Verschlagwortung, Jobtitel, Vorschläge, solche Sachen. Das machen wir viel. Ich glaube, sehr spannend wird es, wenn irgendwann mal in der Zukunft sich der Kreis so ein bisschen schließt und man im Idealfall eine Art KI-unterstützt generiertes Anforderungsprofil hat oder ein Kompetenzprofil basierend auf den Bedarfen aus dem Unternehmen und den Fachbereichen. Daraus vielleicht auch ein Vorschlag für eine Stellenausschreibung. Auch solche Tools gibt es ja schon. Das Ganze dann am Ende wieder gematcht wird, vielleicht sogar noch mit Empfehlungen in Richtung Schulungen, um vielleicht dann auch das Skillset vollständig zu bekommen. Ich glaube, in die Richtung wird ganz, ganz viel passieren. Und wir beobachten das, wir beschäftigen uns damit, auch im Unternehmen, in unterschiedlichen Projektgruppen, interdisziplinär zum Teil auch. Und ich glaube, gleichzeitig hat es aber auch den Effekt, dass der menschliche Kontakt wieder wichtiger wird.
Macht KI dir auch so ein Stück weit Angst, dass gewisse Bereiche im HR komplett ersetzt werden, automatisiert werden? Oder siehst du eher darin die Chance, es erleichtert unsere Arbeit und verkürzt gewisse Prozesse?
Ich sehe tatsächlich mehr Chancen. Also im Idealfall ist es ja so, dass uns KI vielleicht einfache administrative Prozesse abnimmt oder schneller macht, simple Fragen beantwortet oder dergleichen und wir dann mehr Zeit für den zwischenmenschlichen Austausch haben oder eben auch strategische Themen, strategischen Austausch. Das ist natürlich die Idealvorstellung. Ich glaube, es liegt an jedem Unternehmen, jeder Abteilung, jedem Team selber, das auch ein Stück weit mitzusteuern. Und sich auch drauf einzulassen. Ja, sich dagegen zu wehren, macht, glaube ich, wenig Sinn. Und die Chancen sind da. Es wird in jedem Falle spannend, wie sich das in nächster Zukunft entwickelt. Und das geht natürlich gerade sehr rasant.
Wenn du Recruiting neu erfinden könntest, Achtung, jetzt wird es philosophisch. Was würdest du als erstes abschaffen?
Was würde ich als erstes abschaffen? Anschreiben, aber das habe ich schon. Das ist jetzt nicht wirklich eine neue Idee.
Warum kann man deiner Meinung nach dann aufs Anschreiben verzichten?
Die Frage ist, wozu brauche ich das Anschreiben? Also der ursprüngliche Sinn ist ja eine Art Motivationsschreiben. Klar, wenn ich mich jetzt vielleicht auf einen Job bewerbe, der super spannend und abgefahren ist und ich schreibe da rein, was mich da dazu bewegt, was mich inspiriert und motiviert, fein. Aber ganz ehrlich, es gibt auch ganz viele Jobs, da bewerbe ich mich drauf, weil ich einen Job brauche, um ein Gehalt zu bekommen, um meine Miete zu bezahlen, um meine Familie zu ernähren. Wenn ich das da reinschreibe, ist aber eigentlich das Anschreiben überflüssig und gleichzeitig sind doch mittlerweile sowieso die meisten Anschreiben sehr generisch, sehr KI-generiert. Und da muss ich sagen, verzichte ich lieber drauf. Ich spare mir den Aufwand, das zu lesen. Ich spare dem Bewerber oder der Bewerberin den Aufwand, das überhaupt erstmal zu generieren, auf welchem Weg auch immer. Und mache das dann lieber auf der Tonspur und hinterfrage das. Und wenn ich die Fragen gut und clever stelle, dann bekomme ich sehr viel mehr Informationen daraus als aus dem Anschreiben.
Was sind denn deine Top 3 Lieblingsfragen im Vorstellungsgespräch?
Meine Top 3 Lieblingsfragen. Ich verrate dir eine. Ich will ja nicht alle Geheimnisse raussprechen. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr gerne frage, ist, was die Menschen ausmacht, mit denen mein Gegenüber besonders gerne zusammenarbeitet. Also wärst du jetzt meine Bewerberin, dann würde ich dich fragen, wenn du so mal die letzten Jahre Revue passieren lässt und mal so an die Kolleginnen und Kollegen denkst, mit denen du besonders gerne zusammengearbeitet hast, welche Charaktereigenschaften die ausmachen.
Oh schön, da kannst du direkt die Teampassung mit abfragen, ne?
Richtig, und die Antworten sind meistens sehr viel authentischer, als wenn ich sage, Mensch Anna, charakterisiere dich doch bitte mal selber, beschreib doch mal deine Arbeitsweise. Dann fühlst du dich ja direkt...
Kann ich nicht. Also alles fühlt sich ja nach Hochstapelei an. Es ist ja total schwer, sich selbst, ist zumindest meine Erfahrung, es fällt mir schwer zu sagen, diese Dinge kann ich besonders gut. Ich weiß, welche Dinge ich gut kann, aber ich traue es mich nicht auszusprechen.
Ja, oder du versuchst dich natürlich bestmöglich darzustellen und versuchst mir zu erzählen, was du denkst, was ich hören möchte. Und damit ist es schon nicht mehr authentisch. Und wenn ich dich aber andersrum bitte, Dritte zu beschreiben, dann ist es sehr viel einfacher. Du fühlst dich nicht so direkt ertappt in Anführungsstrichen. Und das Spannende daran ist, dass man aber ja in der Regel sehr gerne mit Leuten zusammenarbeitet, die ähnlich ticken wie man selbst. Das heißt, eigentlich beschreibst du dich selber, ohne dich selbst zu beschreiben.
Da wir jetzt bei den Fragen sind, habe ich noch eine abschließende Frage an dich, um dich vielleicht noch besser einschätzen zu können. Du bist ja quasi in meinem Vorstellungsgespräch. Was ist denn dein ganz persönliches Hire and Hire, also dein Hebel, um Personen oder Organisationen strahlen zu lassen, auf eine andere Ebene zu heben?
Selbst dahinter zu stehen. Authentizität. Und je mehr ich hinter meiner eigenen Organisation stehe und mich selber wohlfühle, desto besser kann ich das nach außen tragen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Also ich kann ja vieles erzählen, ja, wenn ich da sitze mit Augenringen und bin eigentlich total traurig und frustriert und erzähle, wie toll das ist, bei Lidec zu arbeiten. Das glaubt mir kein Mensch. Ja, wenn ich aber wirklich, ich werde das oft auch selber gefragt, Mensch, Tatjana, warum arbeitest du denn eigentlich schon so lange in dem Unternehmen und warum arbeitest du denn gerne da? Wenn ich das authentisch beantworten kann, dann kommt das natürlich ganz anders rüber und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor.
Das ist ein schöner letzter Satz. Also du trägst die Unternehmens-DNA in dir, du identifizierst dich damit und du hörst auf dein Bauchgefühl, das dich in der Regel auf den richtigen Weg bringt.
Vielleicht ist es auch das sonnige Gemüt oder die Mischung aus allem, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man sich selbst in seinem Arbeitsumfeld wohlfühlt, das dann auch entsprechend nach außen trägt und natürlich nicht nur ich, mein gesamtes Team, meine Kollegen, alle, die an den ganzen Einstellungsprozessen beteiligt sind, dann kommt das auch authentisch rüber, kann vom Gegenüber so eingeschätzt werden und dann hat man auch Spaß, dazu zu stoßen.
Das beste Employer Branding sind die Mitarbeitenden, die ja mit Herzblut von ihrem Job erzählen.
Und das schreibe ich.
Tatjana, ich danke dir. Das war ein richtig, richtig inspirierender Austausch. Ich nehme ganz, ganz viele Impulse mit. Und auf jeden Fall auch den Punkt, dass Fachkräftemangel uns alle zum Umdenken zwingt, aber auch darin ganz viel Magie und Potenzial für Neues steckt. Kann man so zusammenfassen?
Absolut, hätte ich nicht besser machen können.
Dank dir für deine Zeit.
Ich habe zu danken, war ein sehr, sehr spannender Austausch und ich freue mich sehr.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da oder teile sie mit deinen Kolleginnen oder Kollegen, die gerade selbst neue Wege im Recruiting suchen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst bei Hire and Hire. Bis dahin, tschüss.
Redaktioneller Hinweis.
Uns ist wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen, egal welches Geschlecht, welche Identität oder Ausdrucksform. Im Eifer des Gesprächs passiert es manchmal, dass wir nicht konsequent gendern oder unterschiedliche Formen nutzen. Unsere Gäste sollen selbst entscheiden, wie sie sprechen möchten, und wir geben niemandem etwas vor. Aber die Grundidee dieses Podcasts ist klar. Wir meinen immer alle Menschen und niemand soll sich ausgeschlossen fühlen.